Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Die CeBIT ist heute ja schon vorbei, aber die Sendung, die wir Ihnen heute zu Gehör bringen, die haben wir noch auf der CeBIT produziert.
Man hört es auch in dem Krach wahrscheinlich noch im Hintergrund.
Ja, es ist noch ein bisschen die Atmosphäre der CeBIT noch da. Wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch anzubieten mit Professor Gerhäuser, der gehört mit zu den Erfindern von MP3. Im letzten Jahr haben wir hier eine ganz fantastische Sendung gemacht mit all den Erfindern, die beteiligt waren. Und Professor Gerhäuser ist ja der Leiter von dem Institut in Erlangen, von dem Fraunhofer Institut. Und er hat natürlich seine Visionen. Und diese Visionen, wie es könnte denn die Zukunft laufen, die werden wir gleich hören in dem Gespräch.
Ja, und danach haben wir einen weiteren Beitrag, der sich mit Technik befasst. Und zwar ist jemand von der Firma Seagate hier. Wir sprechen mit ihm über Festplatten, Festplattentechnologie, wo kommt's hin, wie geht's hier, wie laut sind die und so weiter und so weiter. So mal ein bisschen einen Blick auf das, was da passiert.
Und zum Schluss werden wir vielleicht ein bisschen selbst erklären, warum unsere CeBIT-Sendungen eigentlich nicht so richtige CeBIT-Sendungen sind, wo ein Produkt das andere jagt. Denn wir haben eigentlich keine Produkte gesehen, die es wert waren, dass man sie als sensationell darstellen kann.
Aber erst hören wir mal rein, was wir mit dem Professor Gerhäuser besprochen haben.
Auf der letzten CeBIT im letzten Jahr,
2007,
war unser Gast, der jetzt hier bei uns im Studio sitzt, auch da. Damals ging es um 20 Jahre MP3. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, ein Riesenhype gewesen. Und in diesem Jahr geht es um unser Leben in der Zukunft. Unser digitales Leben oder wie wird das sein? Was wird da im Mittelpunkt stehen? Was werden wir alles genießen? Was werden wir alles vermissen? Was werden wir alles tun? Und da kann uns Professor Gerhäuser vom Fraunhofer Institut in Erlangen bestimmt Auskunft geben.
Ja, lieber Herr Back, die Zukunft lässt sich natürlich umso leichter vorhersagen, je besser man die Vergangenheit kennt. Und wenn wir heute überlegen, wie damals unsere Audio- und Videonutzung ausgesehen hat, noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, dann kann man sagen, da war die Welt eigentlich noch in Ordnung. Wir hatten relativ einfache Apparaturen, die konnte man mit einem einzigen Schalter einschalten und dann konnte mit einem Lautstärkeregler diese Geräte bedienen.
Sie meinen ja so Radio und Fernsehen.
Radio und Fernsehen.
Kassettenrekorder, ja. Da ging es aber schon los.
Ja, Kassettenrekorder hatte zwar nach Tasten für Vor- und Rücklauf, ja, ja. Und Aufnahme und Wiedergabe, aber die, war noch einfach.
Auch die Verdrahtung war noch mit den Dienststeckern doch relativ übersichtlich und
die waren wenigstens noch groß genug, die hat man gesehen.
Das funktioniert und da gab es eigentlich kaum Inkompatibilitäten. Heute ist es schon schwieriger, wir haben digitale Formate, die inkompatibel sind. Wir haben eine extrem große Vielfalt von angeblich kompatiblen Geräten, die dann beim genauen Hinschauen nicht kompatibel sind.
Und welche
plötzlich
haben Sie da Beispiele
kommt,
dafür?
Wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema Digital Rights Management denken, dann sind plötzlich manche Abspielgeräte nicht mehr in der Lage, die entsprechenden Träger wiederzugeben. Das ist ein Zustand, mit dem sind wir nicht einverstanden. Das wollen wir in der Zukunft natürlich nicht haben. Wir möchten die Einfachheit, die wir gewohnt sind, übertragen auf eine Zukunft, die eigentlich von der Technik her nochmal um mehrere Größenordnungen komplizierter sein wird, aber für uns dann nicht mehr als kompliziert erkennbar. Da wird die Technik in den Hintergrund treten.
Aber das ist ein Paradigmenwechsel, der sicherlich nicht einfach sein wird. Denn es hat mit den Videorekordern plötzlich angefangen. Kaum einer konnte seinen Teil da richtig programmieren, dass es auch zur richtigen Zeit aufgenommen hat. Und von da an ist alles noch komplexer geworden. Ja. Wie wollen Sie es denn umdrehen? Wie soll man denn die noch komplexere Technik so einfach zum Bedienen machen?
Indem wir jetzt mal wirklich versuchen, als Ingenieure etwas weniger wie ein Ingenieur zu denken, sondern uns darauf zu konzentrieren, was will eigentlich der Mensch? Der Mensch will, wenn wir jetzt von Audio-Video reden, ein bestimmtes Programm, einen Inhalt. Und der Mensch, der schert sich eigentlich nicht darum, wo kommt das her und wie kriege ich das, sondern er möchte diesen Wunsch äußern können und dann soll es auch wirklich funktionieren.
Und kann man das mit den Ingenieuren erreichen oder muss man da andere Berufsgruppen hinzuziehen?
Hausfrauen. Man muss natürlich Berufsgruppen hinzuziehen, die etwas von der Psyche der Menschen verstehen. Mhm. Wissenschaftler, die auch wirklich erläutern können, wie sich Menschen weiterentwickeln und welche Bedürfnisse ein Mensch, der mit Computern und Videospielen aufgewachsen ist, der gelernt hat, wie man sich auch Musik und Videos aus dem Internet runterlädt, was der in 20, 30 Jahren sich wahrscheinlich wünscht. Aber das sind alles Dinge, die man gut in den Griff bekommt, wenn man von vornherein mit berücksichtigt. Ich glaube, die Probleme, die Sie angesprochen haben, Herr Rudolph, die sind vor allem dadurch entstanden, dass man Geräte als Techniker für Techniker gebaut hat, wo man überhaupt kein Problem damit hatte, dass eine Bedienungsanleitung etwas komplizierter ist. Und in der Zukunft wird es anders sein müssen. Da werden wir davon ausgehen, dass die Technik lernt, welchen Benutzer sie vor sich hat und dass sich die Technik auf diesen Menschen einstellt. Intelligent wird sie genügend sein können aufgrund des weiteren Fortschritts der Mikroelektronik.
Sie zeigen ja auf der CeBIT hier in der Halle 9 schon ein Wohnzimmer der Zukunft.
Das ist richtig, ja.
Und was ist denn das Wohnzimmer der Zukunft? Was können wir uns denn da anschauen?
Also das ist ein Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen werden in der Zukunft. Es wird selbstverständlich, wie auch heute, Audio und Video zum Konsumieren geben. Das heißt, dass man völlig passiv ein Programm bekommt. Das muss natürlich dann auch von den Programmemachern gut zusammengestellt werden. Aber daneben kann man sich natürlich auch Inhalte nach seinem persönlichen Geschmack relativ einfach beschaffen.
Mit der Fernbedienung oder macht das die Software selbst, dass sie sagt, der Bursche, der will das und das, der will das und das?
Also wir haben uns natürlich diesen Automatismus überlegt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich die Menschen in der Zukunft wollen. Ich glaube, es wird eine einfache Bedienung geben, die so ein bisschen an das iPhone erinnert, wo man auf einem einfachen Gerät mit Fingerbewegungen sehr, sehr einfach etwas einstellen kann oder etwas auswählen kann. Es wird Ikonen geben, wo man sofort erkennt, was ist da wohl gemeint, sodass das extrem intuitiv alles abläuft und dass auf die Weise auf keinen Fall ein Einführungskurs für die zukünftigen Multimedia-Anlagen erforderlich ist.
Das heißt, man kommt in das Zimmer und kann das Zimmer quasi bedienen mit seinen ganz normalen Erfahrungen, die man in der Umgebung eigentlich überall anders auch einsetzen kann.
Das wird eine Umgebung sein, mit der ich nicht nur Audio und Video in Gang setze, sondern wo ich auch meine Zimmertemperatur rauf und runter regeln kann.
Licht, Rollladen.
Wo ich auch andere Dinge, die in meiner Umgebung eine gewisse Rolle spielen, mir anzeigen oder darstellen lassen kann.
Geht die Richtung denn irgendwie zu dem einzelnen Schalter, wenn ich also einen Rollladen herunterlassen will, da ich daneben am Fenster einen Schalter habe? Oder geht es über irgendeine Steuereinheit, wo man viele Tasten hat und so weiter? Wie geht denn das? Wie stellt man sich das vor?
Also ich stelle mir das so vor, dass man tatsächlich Steuereinheiten hat. Die haben aber nicht viele Tasten, sondern die wissen, was der Benutzer als nächstes voraussichtlich damit steuern will. Und bieten dann relativ wenig Bedienelemente an.
Im Vorgespräch hat mich ein Satz eigentlich besonders berührt, als Sie sagten, in der Vergangenheit hatten wir immer Verwandten und haben uns mit den Verwandten zusammengetan. Das wird sich vielleicht ein bisschen wandeln. Es genügt ja, mit Bekannten zu kommunizieren. Und die Bekannten können ja von irgendwo herkommen. Die können ja durch die Kommunikation ins Wohnzimmer einströmen.
Ja, die Zukunft, insbesondere wenn wir auch daran denken, dass sich ja durch die demografische Entwicklung eine immer älter werdende Bevölkerung ergibt, wird es viele, viele Menschen geben, die in ihren vier Wänden eben nicht mehr so mobil sind und die die Sozialisierung auch über die entsprechenden Informationstechniken realisieren. Das heißt also, der Bildschirm im Wohnzimmer, der könnte dann eben auch als Fenster zum Rest der Welt dienen. Man sitzt dann quasi gemütlich am Kaffeetisch und unterhält sich, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, mit Freunden, die aber nicht tatsächlich im Zimmer sitzen, sondern die über Telekommunikationsverbindungen mir ins Wohnzimmer geholt werden.
Wie sieht es denn aus mit anderen Eingabemedien? Wir haben ja schon seit ewigen Zeiten gehört, irgendwann gibt es keine Tastatur mehr am Computer, sondern wir machen das alles per Sprache. Ist das irgendwie realistisch gedacht oder sehen Sie das noch in weiter Zukunft?
Ich denke, dass die Spracheingabe in der Zukunft eine wichtigere Rolle spielt, aber wir müssen es eigentlich den Benutzern überlassen, was sie wirklich haben wollen.
Aber technisch möglich?
Technisch ist es möglich und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir in der Vergangenheit schon immer wieder übers Ziel hinausgeschossen sind, weil wir immer das gemacht haben, was technisch möglich ist und weniger das, was eigentlich die Menschen wirklich wollen. Und da kommt es in der Zukunft darauf an, dass wir genau hinschauen, hinhören und beobachten, was wollen die Menschen haben. Mhm. Und wir können technisch so viele Dinge, die aber dann von den Benutzern nicht wirklich akzeptiert werden.
Und wir sind auf der CeBIT, wir hören es und Sie zu Hause haben es vielleicht auch gehört. Auf der Bühne passiert was mit Fußbällen und die müssen hinter uns aufgeblasen werden mit einem Kompressor. Und der Kompressor, der war so ein bisschen störend hier.
Ich habe schon gedacht, dein Magen hat geknurrt. Ja,
das dürfte eigentlich bei dem neuen Wohnzimmer nicht mehr passieren. Vielen
da
Dank, Herr
gibt
Professor.
Es keine knurrenden Kompressoren.
Dankeschön für das Danke. Gespräch.
Wenn ich so durch die Kaufhäuser gehe, dann sehe ich, dass da vieles passiert ist in puncto Festplatten. Da sind Sonderangebote, wo ich dachte, mein Gott, du hast ja vor einem Vierteljahr für die 500 Gigabyte Platte hast du noch 129 Euro bezahlt. Das ist gerade mal so ein Vierteljahr oder sowas vorbei, da stehen die Dinger dafür 89 Euro. Wir haben hier einen Gast, mit dem haben wir damals über die 1-Terabyte-Platte, die neu angekündigt wurde, gesprochen. Herr Atzkern, Sie sind von der Firma Seagate.
Guten Tag.
Guten Tag. Was passiert eigentlich mit dem Speicher?
Ja, bei den Festplatten handelt es sich natürlich eigentlich um eine Technologie, die sehr allgemein verbreitet wird. Wir produzieren die Geräte natürlich in großen Stückzahlen. Einer der Faktoren, die sicherlich in Europa zu einer deutlichen Preisreduktion geführt hat, ist der Dollarverfall. Der Preis, der Wert vom Dollar geht nach unten und damit wird natürlich auch, wenn wir in Euro bezahlen, der Festplattenpreis nach unten. Und in
wo produzieren Sie denn?
Die Festplatten werden in Fernost produziert, ein großer Teil in China, aber auch in Singapur und Malaysia wird produziert.
Aber in der letzten Zeit häufen sich die Stimmen eigentlich schon seit einem Jahr oder länger, dass die Qualität der Festplatten irgendwie nicht mehr so ist, wie es mal war. Dass die Festplatten schneller ausfallen, nicht mehr ihre 5 oder 8 Jahre laufen fehlerfrei. Woran liegt das? Kennen Sie solche Probleme aus Ihrem Servicebereich?
Er wird wahrscheinlich so ein falsches Produkt gekauft, oder?
Das kann man wirklich vielleicht so sagen. Wir geben zum Beispiel ja 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte und sind also auch davon überzeugt, dass die Produkte diese Zeit laufen. Festplattenfehler sind sicherlich möglich und leider häufigerweise aber auch eigentlich Anwenderprobleme, die hier zum Tragen kommen. Zum Beispiel viele Anwender haben ein Problem, zum Beispiel wenn das Betriebssystem nicht mehr startet und können sich zu Recht nicht mehr helfen. Es ist wirklich sehr komplex geworden, wenn man eine Fehlersuche mal machen muss und irgendeinen Treiber, den man irgendwoher sich gezogen hat, dann das System zerschießt und aber auch die Änderungen sich nicht einfach so leicht einspielen ja, lassen.
Der Treiber, den man geladen hat, der sorgt ja nicht dafür, dass der MBR zerschossen wird, sondern der ist ja nochmal speziell geschützt. Starten müsste das System ja auch dann. Hier geht es eigentlich mehr um mechanische Defekte, die ich immer wieder sehe.
Ich muss sagen, die Plattenqualität ist von Jahr zu Jahr verbessert worden und auch besser geworden.
Ich habe da zum Beispiel gesehen, Kaufhaus, war jemand mit einer Frau da und die guckten sich die Platten an. Da fiel dem einen die Platte aus der Hand, nach unten, bumm, und hat er die genommen, hat die wieder reingestellt. Hat also das Personal nichts von mitgekriegt und das kann man das von außen nicht sehen.
Macht ja auch in der Regel nichts.
Also nicht hallo.
Da muss man natürlich schon sagen, also mechanische Einflüsse sind natürlich schon sehr rigoros, wenn man heutzutage auch die Plattentechnologie betrachtet.
Aber wenn ich mir Ihre Datenblätter ansehe, dann sagen Sie doch, dass so mehrere G, wenn sie nicht im Betrieb ist, überhaupt keine Probleme verursachen.
Man muss so sehen, dass ein Fall aus 15 cm Höhe auf eine harte Oberfläche zum Beispiel einen Wert von 500, 600 G bedeuten. Und spezifiziert sind Laufwerke auf 300 G. Das heißt, also 350 G. Das heißt, man muss es schon so sehen, dass mechanische Einflüsse schon sehr, sehr häufig auch zu einem Fehler führen. Ein ganz typisches Beispiel ist zum Beispiel Umbauaktionen. Dann wird ein bisschen weniger aufgepasst und dann wird eine Platte von einem System ins andere mitgekriegt. Wenn hierbei mechanisch was passiert, dann kann das natürlich zu einem Fehler führen. Im Endeffekt muss man auch ganz klar sehen, wir arbeiten heute mit einer Technologie, die eigentlich Feinstmechanik ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir fliegen Nanometern über der Oberfläche. Wir speichern auf einer Kante Papier 600 bis 650 Spuren. auf der Kante von Papier nebeneinander. Das heißt, die Präzision muss exakt sein und sehr genau sein.
Das ist ein Stück für Motoren. Das können ja keine Schrittmotoren sein.
Nein, wir haben nur mehr Linearmotoren. Also das heißt, der Spindelmotor ist über mehrere Phasen angesteuert. Das heißt, dass er sehr exakter Gleichlauf hat, weil wir natürlich auch hier eine Präzision brauchen. Die Ansteuerung von dem Bewegungsmotor, der den Arm bewegt, ist ein Linearmotor, der auch in Nuancen arbeiten kann und der natürlich hier auch diese Feinheit, diese Exaktheit von 600 Spuren auf der Kante von Papier haben kann.
Das ist ein Zehntel Millimeter, so ein Papier, die Dicke.
Ja, so ungefähr.
600 Spuren.
Und da haben Sie 600 Spuren auf ein Zehntel, also auf einem Millimeter wären es dann 6000.
Zum Beispiel, ja.
Und dann haben Sie auch die Technologie, jetzt haben Sie die jetzt auch in die kleineren Platten reingebracht mit den stehenden Magnetisierungen?
Perpendicular Recording ist von Seagate im Jahr 2007 durch die Bank in alle Produkte implementiert worden.
Und das hat sich gelohnt?
Ja.
Auch im Betrieb?
Die Datenkapazitäten sind entsprechend natürlich verdoppelt worden in der Zeit und wir waren die Ersten im Jahr 2006 und jetzt mittlerweile bis zum Jahr 2007 sind quasi auch alle anderen Plattenhersteller nachgezogen. Das heißt in dem Fall, wir waren wieder Vorreiter, auch bei neuen Technologien und das spricht eigentlich immer auch
für Haben Sie uns. Eigentlich einen Überblick über Ihre Mitbewerber und Sie selbst, was im Jahr so produziert wird an Gigabyte?
An Gigabyte nicht, aber an Plattenvolumen, also die Stückzahlen kann ich zumindest einigermaßen.
Weltweit, von allen zusammen.
Also, okay, gut, Seagate hat Marktanteil von 35-40% weltweit über alle Produkte, 2,5 Zoll bis zu den Enterprise-Platten, alle durch die Bank gesehen. Und wir produzieren so in diesem Geschäft ja wohl um die 200 Millionen Festplatten. Und das heißt, wir reden hier von 500 bis 550 Millionen Festplatten, die weltweit. Im Jahr 2007.
550 Mal. Na, was haben die heute? 500 Giga?
Na, ich würde sagen, im Schnitt ein Großteil ist sicherlich dieser PC, der in der Firma steht. Und die Firmen-PCs haben 80 Gigabyte, vielleicht 160 Gigabyte.
Ah, 100, aber, komm, du kannst es so gut rechnen. 550 Millionen mal 100 sind 5...
Ich höre auf. Ja, okay, gut, ich habe irgendwann mal was gehört, wir reden von 32 Exabyte, was Deutschland konsumiert hat. Was ist dann weltweites?
Ich habe zu Hause 2 Terabyte. Ist auch schon ein bisschen was mit viel Musik
etwas,
drauf.
Etwas überdurchschnittlich.
Fast überdurchschnittlich.
Wie sieht es denn aus mit Lautstärke? Viele Platten sind ja noch relativ laut. Und wie sieht es aus mit der Stromaufnahme? Wir haben hier ein neu aufgewärmtes Thema Green-PC. Auch eine Platte braucht ja laufend Strom.
Das ist sicherlich ein großes Thema. Wird auch jetzt in den nächsten Jahren sicherlich einige der Trends dann darstellen. Vor allem in den Unternehmensbereichen, da wo natürlich die Laufwerke 24x7 laufen, also im Dauerbetrieb laufen, gibt es einen Trend von 3,5 Zoll zu 2,5 Zoll Platten zu gehen. Die brauchen 40% weniger Strom, sind aber in der gleichen Leistungsklasse, was die Transaktionsfähigkeit betrifft. Das heißt, hier lässt sich allein durch den Austausch von den Storage-Systemen schon einiges an Energie sparen und auch einige Hunderte und Tausende von Euro an Stromkosten dann für die Firmen sparen, was natürlich auch dann wieder gut ist, um diesen Übergang zu forcieren.
Ja, und dann machen wir wahrscheinlich dieselbe Entwicklung mit diesen Giga, Mega, Giga, Terra, naja, mit den Flashkarten mit. Die werden ja wahrscheinlich die Festplatten ersetzen irgendwann.
Ich sehe zwar schon, dass die Flashspeicher in den unteren Segmenten, wo weniger Kapazität gefragt ist, da findet ja der Ersatz schon statt. Alle portablen Geräte wie Media Player, wie MP3-Player, die verwenden ja heutzutage fast nur mehr Flash. Es gibt ja immer weniger, die eine Platte einbauen. Ja, das heißt, also alles, was sagen wir, unter 10 Gigabyte ist, ist heutzutage eigentlich schon Flash-basierend. Alles, was aber zum Beispiel in PCs eingesetzt werden muss, stellt natürlich auch deutlich höhere Anforderungen an den Flash-Speicher, sehr viel höhere Schreibgeschwindigkeiten, was eine der Schwächen ja noch von Flash ist, werden da gefordert. Von der Seite sehe ich das also nur wirklich in high-endigen Notebooks zum Beispiel, der Umstieg auf Flash überhaupt in diesem oder wenn er im nächsten Jahr kommen wird. Alles, was wirklich hohe Kapazitäten fordert, wird immer sagen, okay gut, da bleibe ich bei der Festplatte. Oder als Alternative, was kommen wird, Hybridplatten, das heißt eine Kombination aus Flash und Festplatte, um damit natürlich einfach das Beste aus beiden Welten zu erschlagen.
Zum Schluss noch ganz schnell eine Frage. Wie ist die 2008er Cebit für Sie, für Ihre Firma?
Also wir haben nach einigen Jahren wieder mal einen Messestand, also als Unteraussteller bei der Firma Aktivis, einer unserer großen Distributoren. Und wir haben wahnsinnig viel zu tun. Es sind wahnsinnig viele Besucher vorbeigekommen und wir waren schon überrascht, welchen Andrang die Cebit auch hatte. Jetzt diese 3 Tage, ich selber muss auch sagen, die ganze Zeit unterwegs und sehr viele Interviews. Es war sehr, sehr toll. Also auch sehr, sehr viel.
Vielen Dank, dass Sie auch bei uns waren.
Und schönen Dank für die Informationen.
Herzlichen
Dank.
Wiederschauen.
So, ich glaube, wir waren alle nicht unfroh darüber, dass die Messe auch ein Ende gefunden hat. Es war eigentlich
das hast
genug.
Du auch schön gesagt.
Und es war eigentlich auch lange genug, obwohl es einen Tag kürzer war.
Auch ich bin nicht unfroh, dass die Messe zu Ende ist, muss ich ehrlich sagen.
Und der Werner Klier,
mich an.
Ja. Der Werner Klier schließt sich an, denn den haben wir ja auch die ganze Woche begleitet. Wir haben uns immer gesehen und gehört vor allen Dingen. Wir haben gegeneinander gekämpft. Manchmal waren wir laut, manchmal war er laut. Aber wir haben es hingekriegt. Aber ich habe festgestellt, doch abends im Hotel, dass Fernsehen machen, Hörfunk machen, gleichzeitig alles machen, Internettexte schreiben und alles das, das geht doch ganz schön an die Nerven und an die Konzentration. Ja, und
an die Substanz.
Ja, und ich habe mich abends hingelegt und war froh, dass ich lag. Und das ganze Nachtleben ist an mir vorbeigegangen.
Ja, du hast uns dann abends die Nachtlebenarbeit machen lassen. Du hast abends arbeiten lassen.
Also ich weiß nur, wir hätten einen guten Tipp, wo man eine gute Sülze essen kann.
Die haben wir ja.
Ja, können wir weitergeben.
Werner Klier, als Mitarbeiter von GData hast du ja eigentlich mit der Virenforschung zu tun. Das heißt richtig. Also, du bist im Virenlabor und ihr versucht dort herauszubekommen, wie diese Mechanismen sind, was man dagegen tun kann, ganz, ganz global. Hier auf der Messe am Stand von GData warst du aber der Chef-Entertainer. Ich habe dich von morgens bis abends gehört. Du hast hier Fußballspiele, Fußballmatch kommentiert, du hast Bühnenshows gemacht, du warst mit uns zusammen auf der Bühne. Ist das jetzt dein zweites Standbein?
Ja.
Oder bist du froh, wenn du wieder zurück in deinem Labor bist und deine Ruhe hast?
Hast du ihn eigentlich auch in dem weißen Anzug gesehen?
Ich bin zunächst natürlich erstmal froh, wenn ich demnächst mal wieder Stimme habe und sprechen kann. Ja? Auch wenn vielleicht der ein oder andere vielleicht eher so die tiefen Tonlagen bevorzugt. Aber das ist jetzt eher ein Symptom, was die Messe und dieses Entertainment-Programm so mitgebracht hat. Wolfgang Back hat es gesagt, die weißen Anzüge. Ich glaube, das war eine ganz gute Geschichte.
Der Abend hat er sich immer umgezogen.
Vielleicht sollten wir mal sagen, was wir für einen Ehrengast oder für zwei Ehrengäste hier bei uns am Stand hatten. Das war als Entertainer Roberto Blanco. Wir wollen ja mal was zum Lachen rüberbringen. Und Jean Pütz war hier und hat auch Rede und Antwort gestanden für das Publikum in puncto Viren und in puncto Sicherheit für den Computer.
Also ich persönlich muss sagen, ich habe viel gelernt. John Pütz hat auf der Bühne erklärt, wenn richtig. Also, und Moment, du hast einen vergessen.
Wen?
Mambo Kurt.
Den Mambo Kurt und den Fußballer. Ich bin kein Fußballer.
Werner Hansch. Mambo Kurt, genau wie wir auch, ein Stück weit Bochum, möchte ich sagen. Wir kommen ja auch aus Bochum. Und ich habe im Nachhinein jetzt erfahren, der Mambo Kurt, der wohnt, glaube ich, 100 Meter von unserer Firmenzentrale, wohnt der nur weg.
Aha,
und so trifft man sich.
Ja.
Wollten wir eigentlich nicht was anderes erzählen? Wollten wir nicht was über die CeBIT erzählen?
Ja, wir wollten eigentlich, aber wir haben ja festgestellt, wir hatten alle keine Zeit, um über die CeBIT zu gehen.
Ja, und mir hat eins gefehlt und ich habe Leute gehen lassen und mir berichten lassen, ob es denn nun gäbe. Mich hätte interessiert, gibt es jetzt für uns das Wireless USB? Denn das wäre mitunter eine schöne Sache. Viele Sachen, Festplatten und alles ist mit USB verbunden, aber mit Kabel verbunden. Wenn man das jetzt so richtig schön mit Wireless auch noch machen könnte, kommt auf das bisschen Strahlen auch nicht mehr an. Das gibt's allerdings nicht, wie ich gehört habe. Die kommen einfach, die Amerikaner mit den Chinesen hier nach Europa, wollen das anbieten, stellen fest, die Frequenzen gibt's ja gar nicht. Die sind ja verboten. Also gibt's auch das nicht.
Ja, so richtig, den Knaller oder sowas habe ich nicht gefunden. Wolfgang Back, doch du hast ein persönliches Blaulicht bekommen.
Ach naja, komm, da reden wir nicht drüber.
Gut, dann reden wir nicht darüber.
Wenn man auf der Messe hier als Aussteller ist oder beruflich zu tun hat, es ist schwer, auch mal so aus dieser Box hier rauszukommen und vielleicht auch wirklich mal selber für sich persönlich so eine Art Messerundgang zu machen. Also ich muss sagen, ich habe die Zeit bisher nicht gefunden. Es ist der letzte Tag, vielleicht schaffe ich es gleich noch für ein Stündchen.
Wir haben das Glück, dass wir viele CC2ler haben. Die gehen für uns über die Messe und die kommen dann hierher, um uns die Hand zu schütteln und Danke zu sagen zu dem Podcast. Und die erzählen uns, was sie gesehen haben, was sie gefunden haben, was sie besonders gut gefunden haben. Und da muss ich sagen, da war eigentlich keine Sensation dabei. Und ich glaube, die Messe war auch relativ ohne Sensation. Es gibt immer Messen ohne Sensationen, die sind aber dann die praktischsten, weil es viele, viele kleine Dinge gibt, die man gebrauchen kann. Und dann gibt es die Messe mit den Sensationen, wo plötzlich eine neue Generation geboren wird. Internet zum Beispiel war irgendwann mal völlig neu. Oder der Pentium war mal völlig neu. Oder aber, und da gibt es eine ganze Menge, dass da irgendwelches Wireless LAN für die Leute zu Hause war.
Also ich
würde von der Werner alles Klier nicht passiert.
Gern mal wissen, wie sieht denn das eigentlich bei so einer Messe aus? Gibt es so Messeviren, so ein Cebit-Virus, dass da irgendwelche Leute sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt machen wir da was?
Ja, gab es ein Messeviren?
Soweit ich weiß, noch nicht. Wobei, wie gesagt, es ist schwierig, sich hier komplett so auf dem Laufenden zu halten, wenn man ein bisschen eingespannt ist. Es ist natürlich klar, wir haben gerade über Strahlung hier gesprochen. Wer sich hier auf der CeBIT aufhält, der weltgrößten Computermesse, es ist ein Strahlenfeuerwerk. Wir haben hier Mikrofone, wir haben hier in jeder Halle zig Dutzend WLAN-Hotspots und so weiter.
Ich habe hier mal gezählt, das sind hier bei uns in der Halle ungefähr 70.
Ja.
70, da gibt es eine Halle mit 249 WLAN.
Ja, und ich sag mal, diese Vielfalt gerade, was die Hotspots angeht, ist natürlich ein schöner Nährboden für böse Jungs, sage ich mal, die es drauf anlegen. Also ich könnte mir schon vorstellen, und davor haben wir ja kurz vor der CeBIT auch gewarnt, dass es hier schon Möglichkeiten gibt, ich möchte nicht sagen, den Leuten an die Wäsche zu gehen, aber zumindest an die Daten der
Rechner,
Leute zu
kommen. Ja, man glaubt es ja kaum.
Und Viren auszusetzen.
Trotz, dass hier Firmen aus sicherheitstechnischen Bereichen da sind, trotz, dass da Firmen eigentlich Spezialisten dafür da sind, gibt es viele, viele Netze, und da war vorhin ein Junge bei mir, der hat gesagt, ich habe allein hier in dieser Halle, wo wir sind, 18 Netze gefunden, die sind vollkommen ungeschützt, da komme ich überall rein.
Ja, zum Teil wird das aber auch gezielt gemacht, dass ein Cyberkrimineller, möchte ich mal sagen, der stellt dann so einen offenen Hotspot absichtlich hier praktisch in die Luft, ja, und wartet darauf, dass sich jemand damit verbindet, um dann die Daten mitzulesen.
Mhm.
Ja, und wer dafür nicht sensibilisiert ist, was ja auch diese Messe so ein Stück weit gezeigt hat, wenn ich an unsere Talks mal denke, wer da nicht sensibilisiert ist und wichtige Daten unverschlüsselt überträgt über so einen Hotspot, wo ein Online-Krimineller dahinter steckt, der darf sich darauf freuen, dass die Daten dann weg sind.
Ist natürlich gemein, ja.
Hat man mir mal vorgeführt, ganz legal oder illegal, ich weiß es nicht, wie man sowas macht. Man hat mitgeschnitten zum Beispiel den T-Online-Hotspot, wie der sich gibt, hatte dann die Seite gehabt, hat dann sein WLAN rausgekramt mit Nachbrenner und hatte riesige Power drauf gehabt und war der stärkste von allen. Und dann hat er die Seite, die aussah wie T-Online, angeboten und hat dann gewartet, bis die Leute kamen, die wirklich nach der Online waren. Und da hatte er alle Passwörter und alles gehabt.
Ja,
und dann hat er das Ding abgeschaltet und da wusste er, wie er da reingeht.
Das ist genau dieses Prinzip, was dahinter steckt. Genau.
Mhm. So, jetzt sind es nur noch ein paar Sekunden, bis wir die CeBIT 2008 abhaken können.
Ja,
es wird eine CeBIT 2009 geben. Wir haben den Termin schon gelesen, vom 3. bis zum 10., glaube ich.
Ja, warum
auch nicht? März 2009. Und auch uns wird es dort sehr wahrscheinlich wieder geben. Und warten wir drauf, was es 2009 Neues gibt?
Wir müssen, denke ich, einfach umdenken. Wir müssen mal überlegen, ob diese Messe nicht eine vollkommen andere Struktur bekommen hat und unsere Erwartungshaltung an diese Messe vielleicht auch korrigiert werden muss. Denn es ist ein gesellschaftliches Ereignis, es ist ein Treffen von Firmen, von Geschäftsleuten und Freunden in der Hauptsache. Es ist ja keine Privatmesse. Und wenn man es mal aus dieser Perspektive betrachtet, dann ist es vielleicht doch eine Messe, die in der Qualität gewachsen ist, auch wenn die Aussteller und die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind.
Es kommen immer mehr Interessenten als zu einem Fußballspiel. Und das ist immerhin gut so. So, Daumen nach oben.
Daumen hoch.
Beide Daumen nach oben, weil wir ja jetzt am Ende von der CeBIT sind. Oh, CeBIT.
E-Büb.
CeBIT.
E-Büb.
Ab in die Büt.
Ab in die Büt und zickezack.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computerclub 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.